Danke, dass ihr uns mit hineingenommen habt in eine Zeit der Anbetung, uns hingeführt habt, gedanklich jetzt auch zu Gott, zu seinem Wort, das wir heute hören wollen. Und zu Anfang möchte ich ein Gebet sprechen. Ich danke dir für diesen Sonntag. Danke, dass wir hier zusammen sein können, dass du da bist und dass wir alle da sind und dass das genug ist. Danke für diese Gemeinschaft, die wir haben können. Ich bitte dich, dass du uns jetzt dein Wort öffnest, unsere Herzen öffnest und unsere Ohren für dich. Amen. In meiner Kindheit habe ich in einem Ort gewohnt, dafür, da ist so eine große Bundesstraße durch diesen Ort gegangen. Ihr merkt, ich bin nicht im Dorf aufgewachsen, war ein bisschen größer und es gab zwei Möglichkeiten, diese Bundesstraße zu überqueren, um in die Schule zu kommen, zu Freunden oder auf dem Sportplatz. Das eine war über eine Ampel. Das war ein bisschen Umweg. Es war ein bisschen blöd, immer da diesen Umweg zu laufen zur Ampel. Und die andere Möglichkeit, die viel näher war, die eigentlich der kürzere Weg war, das war durch so eine Fußgängerunterführung. So, vielleicht kennt ihr das, wenn man so unter der Straße durchlaufen kann. Das Problem war, dass ich manchmal zu gewissen Tageszeiten, aber auch im Winter, da nicht gern durchgelaufen bin, vor allem als Kind nicht. Warum? Es war ein bisschen verwinkelt. Für mich war diese Unterführung zu spärlich beleuchtet, dass ich manchmal ein bisschen Angst hatte, da durchzugehen. Und so bin ich dann doch oft auf diesen längeren Weg gegangen über die Ampel. Warum erzähle ich euch diese Geschichte? Weil als ich den Predigtext diese Woche vorbereitet habe, da ist mir diese Geschichte eingefallen. Irgendwie saß ich am Schreibtisch und mir ist das gekommen, diese Erlebnis aus meiner Kindheit. Mir ist aufgefallen, dass das einiges auch mit dem Predigtext zu tun hat. Ein bisschen zumindest. Vielleicht entdeckt ihr es ja wieder. Wir wollen uns heute, Herbert hat das schon gesagt, nochmal mit diesem Thema beschäftigen, Jesus begegnen. Wir sind ja gerade in einer besonderen Zeit, in der Passionszeit, eine Zeit vor Ostern, die Zeit vor Ostern. Und viele Menschen, ich weiß nicht, ob ihr das auch macht, die richten sich ja in dieser Zeit auch tatsächlich aus auf Gott, indem sie fasten, also auf Dinge verzichten. Bei mir hat das 3 Wochen, habe ich es geschafft, ja. Jetzt ist schon wieder rum, schade. Aber ich habe es probiert zu fasten auf eine gewisse Sache, aber ich habe es nicht durchgehalten. Mal gucken, nächstes Jahr ist wieder eine Chance. Oder auch irgendwann dazwischen. Und ich glaube, dass in dieser Zeit wir eben auch Gott besonders begegnen können. Gerade vor Ostern, an Ostern wird uns doch deutlich, was Gott, was Jesus für uns getan hat. Wir erleben die frohe Botschaft, das Evangelium. Und das können wir auch eben an diesen Begegnungen entdecken, die wir jetzt schon ein paar Mal angeschaut haben, jetzt im März. Diese Begegnung, die Jesus mit Menschen hatte. Da war Petrus, der Jesus begegnet, der sein Leben völlig umgekrempelt bekommt. Die Begegnung, die macht was mit Petrus. Das ist aber auch diese Frau, die Jesus begegnet, die Ehebrecherin. Auch ihr Leben wird radikal verändert. Sie erlebt Jesus, sie erlebt Vergebung für das, was sie da getan hat. Sie wird nicht verurteilt von Jesus, weil er der Verurteilte wird. Und heute möchte ich mit euch zusammen noch so eine Begegnung anschauen. Eine Begegnung, wir finden sie im Matthäus-Evangelium, in Matthäus 8. Matthäus 8, die Verse 28 bis 34. Und ihr könnt sie hinter mir auch mitlesen. Als Jesus in das Gebiet der Gadarener am gegenüberliegenden Ufer kam, liefen ihn aus den Grabhöhlen 2 Besessene entgegen. Sie waren so gefährlich, dass niemand den Weg benutzen konnte, der dort vorbeiführte. Was willst du, Sohn Gottes? Schrien sie. Bist du gekommen, um uns schon vor der festgesetzten Zeit zu quälen? In einiger Entfernung weidete eine Herde Schweine. Die Dämonen baten ihn, lass uns doch, wenn du uns austreibst, in diese Schweineherde fahren. Geht, sagte Jesus. Da verließen die Dämonen die beiden Männer und fuhren in die Schweine. Und augenblicklich stürzten sich die ganze Herde den Abhang hinunter in den See. und die Tiere ertranken in den Fluten. Die Schweinehirten rannten davon, liefen in die Stadt und berichteten alles, was geschehen war. Auch das mit dem Besessenen. Da machte sich die ganze Stadt auf den Weg, alle gingen Jesus entgegen. Als sie sahen, was geschehen war, drängten sie ihn, ihr Gebiet zu verlassen. Wir sind heute im Matthäus-Evangelium, im ersten Evangelium von vier im Neuen Testament. Und wir sind hier an einer ganz besonderen Stelle im Matthäus-Evangelium. In den ersten Kapiteln des Matthäus-Evangeliums, da wird uns die Geburtsgeschichte berichtet. Jesus, der König, der Messias, der kommt auf diese Welt. Ganz bekannt. Es begab sich aber zu der Zeit. Und dann können wir etwas lesen über Johannes den Täufer, der Vorbote von Jesus, der Jesus den Weg bereitet. Und weiter im Matthäus-Evangelium in Kapitel 5 bis 7, da tut Jesus, der Messias, der König, die Grundsätze seines Königreiches weitergeben. Diese Kapitel sind uns vielleicht eher bekannt als Bergpredigt. Und jetzt ist dieses Kapitel, das Kapitel 8, sehr besonders. Denn jetzt folgen auf die ganzen Worte endlich Taten. Jesus beginnt zu handeln. Jesus tut etwas. Und so ist dieser Bericht eben auch ein Bericht von dem, was Jesus tut. In den nächsten Kapiteln, in vier Kapiteln von 8 bis 12, berichtet uns Matthäus 14 Taten von Jesus. Und eine davon, die siebte Tat, ist eben dieser Bericht, unser Predigttext. Wenn wir jetzt hier in diesen Predigttext einsteigen, und wenn wir hier diesen Vers 28 lesen, ist das vielleicht für dich ein bisschen unheimlich, ein bisschen ungewohnt, komisch, vielleicht sogar ein fremdes Gefühl. Halloween, Ende März. Geister, Dämonen. Das sind eigentlich Dinge, die wir in unserem Alltag ja auch finden, wiederfinden. Wir finden sie in Büchern. Wir finden sie aufgedruckt auf Klamotten. Wir finden sie in Filmen. In Kinderserien, da kommen diese Wesen vor. In unserer Zeit sind wir unterwegs, eher diese ganzen Sachen zu verniedlichen, zu verharmlosen. Aber in der Zeit von Jesus, dort, wo er unterwegs war, wo er lebte, da war das für die Menschen eine Realität, die tatsächlich da war. So wie es Gott gibt, gibt es auch seinen Gegenspieler. Und ich glaube, dass wir heutzutage in unserem aufgeklärten Denken zu schnell diese Dinge verharmlosen, verniedlichen. Ich glaube, es ist eine Realität, die heute noch da ist und die wir nicht unterschätzen dürfen. Und Jesus, so wird uns hier im Text berichtet, ist eben auf dem Weg in dieses Land der Gerasener. Ein Land, das östlich liegt vom See Genezareth. Und dort geht Jesus aus dem Boot und läuft los. Und er geht eben dorthin, wo eigentlich keiner hin wollte. Unser Text berichtet es, dass Jesus unterwegs ist zu diesen beiden Männern. Zu diesen beiden Männern, wo das Böse tatsächlich Realität ist. Es war tatsächlich da in ihrem Leben. Diese beiden Männer, die waren so unheimlich, dass keiner zu ihnen wollte. Der Text berichtet, dass sie in Grabhöhlen wohnten. Vielleicht könnten wir heutzutage sagen, dass diese Männer einfach auf dem Friedhof wohnen. Ab, weit weg vom Ort, weit weg von der Stadt, da wo man nicht so oft hin möchte. Der Evangelist Markus, auch ein Evangelium in der Bibel, der berichtet uns auch diese Geschichte. Und der fügt hier noch ein bisschen mehr Sachen hinzu. Der berichtet uns zum Beispiel, dass diese Männer tatsächlich auch geschrien haben, tobten. Dass diese Männer immer wieder angekettet wurden und dass sie sich immer wieder von den Ketten losgerissen haben. Die Männer, die waren so unheimlich, dass keiner auf dem Weg hier vorbei wollte. Alle sind drumherum gelaufen, alle haben diesen Weg zu diesen Männern gemieden. Nur Jesus macht sich auf den Weg. Einer geht diesen Weg zu diesen Männern. Jesus. Jesus trifft diese Männer dort auf dem Friedhof. Die Männer lebten dort, wo die Toten lagen. Sie waren geistlich tot und das prägte auch ihre Umgebung, das prägte ihr ganzes Wesen. Jesus macht sich aber auf zu ihnen. Die Hoffnung selbst macht sich auf den Weg zu diesen Männern. Und das Interessante ist dann, was wir hier lesen können. Die Machtverhältnisse, die werden gleich geklärt. Die Machtverhältnisse, die werden gleich uns deutlich gelegt. Die Macht dieser Dämonen, die ist stärker als die Menschen. Das können wir in diesem Text lesen. Sie sind besessen, diese beiden Männer. Die Kraft ist größer als die Menschen. Die Menschen kommen nicht dagegen an und manchmal wollen sie auch gar nicht widerstehen. Aber es gibt einen, der ist stärker. Und das ist Jesus, der wird uns hier in diesem Text direkt vorgestellt. Jesus ist auf dem Weg zu diesen Männern. Und an drei Stellen in unserem Text können wir sehen, dass diese Machtverhältnisse deutlich, klar und deutlich sind. Ein erster Punkt ist, dass diese beiden Jesus eigentlich entgegenlaufen. Sonst waren es immer die anderen, die einen Bogen um diese Männer gemacht haben. Aber jetzt sind es diese beiden Männer, die auf Jesus zukommen. Sie laufen ihnen entgegen. Es scheint so, als wissen sie, wer Jesus ist. Und dann sagen sie auch etwas. Sohn Gottes, ein Bekenntnis. Es ist interessant, es ist zum ersten Mal im Matthäus-Evangelium, hier in diesem Kapitel, hier an dieser Stelle, wo eine fremde Person Jesus als Sohn Gottes betitelt, dieses Bekenntnis ausspricht, dass er der Sohn Gottes ist. Zum ersten Mal. Und nicht von irgendjemandem, sondern von diesen bösen Mächten. Sie wussten, wer es ist. Sie wussten, wer der Sohn Gottes ist. Sie wussten, mit wem sie es zu tun haben. Und dann auch das, was sie danach sagen. Bist du gekommen, uns vor der Zeit zu quälen? Auch das zeigt die Machtverhältnisse. Das macht uns deutlich, wer hier die Macht hat. Es ist einzig und allein Jesus. Ich finde es so bezeichnend, diese Einsamkeit dieser Männer. Die Männer sind einsam, einsam und verlassen. Der Grund für ihre Einsamkeit ist die Besessenheit, ihre Besessenheit. Aber vielleicht kennt ihr das auch aus eurem Leben, dass ihr euch auch manchmal einsam fühlt, alleine seid. Und der Grund für Einsamkeit, der kann ganz unterschiedlich sein. Vielleicht ist es Sünde und Schuld in deinem Leben, die dich immer wieder in die Einsamkeit zieht. Schuld, die mit dir alleine bleiben möchte. Weil die Scham zu groß ist. Vielleicht wirst du zum Gemiedenen, weil Menschen über dich etwas wissen, was keiner wissen soll. Einsamkeit. Vielleicht sind es aber auch Fragen, die unbeantwortet bleiben. Fragen, die du hast. Fragen, die dich in die Einsamkeit ziehen. Die dich einsam machen. Fragen, warum Gott Dinge tut in deinem Leben oder eben nicht tut. Warum Gott Dinge zulässt und bei anderen Leuten nicht zulässt. Vielleicht sind es auch Zweifel, die dich in die Einsamkeit führen. Zweifel am Glauben, ist das wirklich so? Stimmt das wirklich, was Gott gesagt hat? Stimmt das wirklich, was dort in der Bibel steht? Wo ist dieser Gott in meinem Leben? Und das alles, das können Dinge sein, die uns in eine Einsamkeit, in eine Verlassenheit führen. Weit weg von Menschen, wo wir einsam sind, wo wir mit diesen Dingen alleine sind. Und oft ist es nicht mal eine physische Einsamkeit. Das heißt, du kannst unter Menschen sein, du kannst in deiner Familie unterwegs sein und du kannst trotzdem einsam sein, nämlich geistlich einsam. Mit diesen Fragen alleine, obwohl so viele Menschen da sind. Mit den Dingen alleine, obwohl Menschen um dich herum sind. Aber das Bezeichnende und das Besondere ist, dass eben jemand auf dem Weg ist. Wir können das hier in diesem Text sehen, dass Jesus sich auf diesen Weg macht zu diesen verlassenen Menschen. Zu diesen Menschen, zu denen keiner möchte. Und so ist das auch in unserem Leben. Jesus macht sich auf den Weg. Jesus ist auf den Weg. Die Hoffnung in Person macht sich auf den Weg in dein Leben. In deine Einsamkeit. In deinem Friedhof, wo du alleine sitzt. Mit den Fragen, mit den Gedanken, mit den Dingen, die dich bewegen, die dich in die Einsamkeit führen, in die Verlassenheit führen. Aber Jesus, der ist nicht nur unterwegs, der begegnet nicht nur diesen Menschen, sondern dort, wo Jesus Menschen begegnet, da passiert immer mehr. Da passiert immer mehr, da bleibt es nicht nur bei einem Hallo, guten Tag und Tschüss, sondern da passiert mehr. Jesus verändert Leben. Das können wir an vielen, vielen anderen Geschichten im Neuen Testament sehen. Wo Jesus Menschen begegnet, da verändert er Leben. Und so ist es auch hier. In diesem ganzen Abschnitt, in unserem Text, ich weiß nicht, ob euch aufgefallen ist, da sagt Jesus eigentlich nur einen Satz, ein Wort, mehr nicht. Geht. Und dann gehen sie. Es wird nochmal diese Macht, die Jesus hat, uns deutlich vor Augen geführt. Diese Dämonen, die fahren in diese Schweineherde, die dort ist. Und dann stürzen diese Schweine ins Meer. Warum Schweine? Warum ausgerechnet Schweine? Ich glaube, es ist ein Bild für uns. Im Judentum galten die Schweine als unreine Tiere bis heute. Und so ist das Böse, das Unreine, das Unperfekte hier geradezu auf den Weg in das, was eben auch unrein ist, in diese Schweine. Aber eigentlich wird uns noch eine zweite Sache hier deutlich vor Augen gemalt. Es wird uns vor Augen gemalt, dass diese Schweine in den Tod stürzen. Es zeigt uns, was das Böse mit uns macht. Es treibt uns in den Tod. Vielleicht erst geistlich, aber irgendwann auch physisch. Irgendwann treibt es uns in den Tod. Uns wird radikal vor Augen gemacht, welche Macht das Böse hat. Aber dem gegenüber steht das Leben in Person, Jesus Christus. Ich weiß nicht, wie ihr diesen Text fühlt oder wenn ihr das lest, wie es euch damit geht. Für mich ist immer irgendwie etwas Grauenerregendes über diesen Text. Aber immer wieder dort, wenn ich lese, dass Jesus bei den Menschen ist, das, was Jesus hier tut, dann scheint diese Herrlichkeit Gottes, die Herrlichkeit Jesus durch dieses grauenerregende Szenario hier in dieser Geschichte. Jesus ist begegnet diesen Menschen. Jesus heilt diese Menschen. Er befreit sie von dieser Last, die auf ihnen liegt, die sie in Besitz hat. Diese Männer, die erleben Jesus. Und das ist etwas, was ihr Leben verändert. Die Einsamkeit, das Toben, das Schreien, die Ketten, so wie uns das Markus ergänzend zu unserem Text hier beschreibt. Ich glaube, das ist auch ein Bild für uns. Ich glaube, das ist auch ein Bild für uns. Die Bibel sagt, dass wir Sünder sind, dass wir Sklaven der Sünde sind, der Götzen und des Teufels. Und wir brauchen jemanden, der uns aus dieser Finsternis hinausführt, der uns herausführt aus der Finsternis ins Licht. Ich glaube, uns allen geht es so wie den Besessenen. Nur bei ihnen war es vielleicht extrem deutlich, wie es ihnen ging. Sie sind in dieser Lage, weil sie Sünder sind, weil sie getrennt sind von Gott. Und dann steht für mich diese Frage im Raum, warum kann das Jesus hier tun? Warum kann Jesus an dieser Stelle diese Männer befreien? Warum kann er das? Für mich ist eine Antwort darauf am Ende das Leben von Jesus. Am Ende seines irdischen Lebens, dort am Kreuz, ist Jesus selbst der Gefangene. Er ist selbst der Einsame, der Ausgestoßene, der Verlassene aus der Gemeinschaft der Menschen. Dort am Kreuz, da schreit er: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist die Antwort. Jesus konnte diesen Männern deswegen helfen, weil er das alles auf sich genommen hat. Jesus konnte diese Besessenen heilen, weil er den Platz für sie eingenommen hat. Er wird unser Stellvertreter. Er konnte diesen beiden besessenen Menschen nahe kommen und sie heilen, weil er das alles erlebt hat. Er starb und bezahlte dafür. Er trug das, was diese Menschen durchlebt haben, was sie belastet hat. Er ließ sich in das tiefste Loch der Gottverlassenheit werfen, damit diese Männer befreit werden können. Er ließ sich in das tiefste Loch der Gottverlassenheit werfen, damit du und ich befreit werden. Befreit werden von dem, was uns belastet, von dem, was uns bedrückt, was uns in die Verlassenheit, in die Einsamkeit zieht. Er ist unser Stellvertreter geworden. An anderer Stelle in der Bibel heißt es, er gab sein Leben als Lösegeld für uns hin. Das ist es, was diese Männer hier erleben. Er gibt das Lösegeld. Er ist das Lösegeld. Er gibt sich hin für uns. Er erlöst uns. Die Frage ist, willst du das? Willst du dich erlösen lassen? Oder willst du dich weiter vielleicht versuchen, selbst zu erlösen? Ich glaube, nur wenn er uns erlöst, wenn er uns befreit, dann können wir frei sein von den Dingen, die uns bedrücken. Von den Dingen, die uns treiben und hetzen, die eine Macht über uns ausüben, die uns belasten. Am Ende unseres Textes, da wird uns noch eine letzte Sache deutlich. Es ist ja nicht nur so, dass Jesus Menschen begegnet, dass er ihr Leben verändert, sondern es fordert auch immer eine Reaktion der Menschen. Die Menschen sind herausgefordert zu reagieren. Und so fordert es diese Schweinehirten, die das alles irgendwie beobachten, aus der Ferne heraus zu reagieren. Sie gehen in die Stadt und erzählen den Einwohnern der Stadt alles, was sie dort erlebt haben. Und dann kommen sie zu Jesus. Und die Reaktion, die können wir am Schluss unseres Textes entdecken. Da machte sich die ganze Stadt auf den Weg. Alle gingen Jesus entgegen. Als sie sahen, was geschehen war, drängten sie ihn, ihr Gebiet zu verlassen. Jesus soll gehen. Jesus soll abhauen. Auch das ist eine Reaktion, die wir in der Bibel lesen. Das ist die Reaktion, die wir hier an dieser Stelle lesen können. Jesus soll gehen. Markus, der eben auch diesen Text berichtet, der sagt uns noch ein bisschen mehr dazu. Er sagt uns, was diese Menschen gefühlt hatten. Er beschreibt es, dass sie Angst hatten, dass sie Furcht hatten. Vielleicht hatten diese Menschen, diese Stadtbewohner, die Schweinehirten Angst vor Lebensveränderung. Vielleicht wollten sie ungestört weiterleben, ihr Leben leben, angepasst bleiben an das, was ihr Leben prägt. Vielleicht auch an das ganze Schlechte, das Böse, was ihr Leben prägt. Vielleicht hatten die Einwohner und die Schweinehirte auch einfach nur Angst, dass sie noch mehr verlieren. Dass sie noch mehr aufgeben müssen als nur die Schweine. Das ist der Ende unseres Predigttextes. Und es zeigt uns, dass wir die Freiheit haben. Bis heute hast du und ich die Wahl, uns zu entscheiden. Möchtest du mit Jesus leben oder soll er draußen bleiben aus deinem Leben? Wir haben die Freiheit. Du hast die Wahl. Und ich möchte dich am Ende meiner Predigt fragen, wenn du diesen Text siehst, wenn du erlebst, wie Jesus diesen Menschen begegnet. Wenn ich dir sage, dass er auch dir begegnen möchte, wie wirst du dich entscheiden? Wie wirst du dich entscheiden? Amen.